Original verkorkt, der Podcast über flüssige und überflüssige Eskapaden. Ich bin heute im Weingut Rainer Zang in Northeim. Northeim ist, also ich kenne Northeim vor allen Dingen durch die größeren Winzergenossenschaften, ne?
Durch die...
Die Vino zum Beispiel.
Die Vino, ja. Mittlerweile heißt es ja die Vino Northeim Düngersheim, ja, weil Düngersheim mit Düngersheim fusioniert haben.
Ja.
Und ja, deswegen also der Name. Und eigentlich ist es eine Genossenschaft.
Mhm.
Aber haben halt ihren Namen geändert. Damals zuerst hieß Frankenfaszination. Und seit einigen Jahren heißt es eben die Vino.
Ja.
Was so ein bisschen italienisch klingt. Ja, so.
Stimmt.
Ja. Die sind so italienisch, haben auch in ihrer Vinothek, wo sie da neu gebaut haben vor einigen Jahren, auch dieses mediterrane italienische Baustil ist da drinnen und so edle Hölzer halt mit drin dabei. Also so wie es halt, wenn man momentan in Italien die Vinotheken auch antrifft, so in dem Stil ist das da auch.
Ja. Aber man kauft dann auch keinen Pinot Grigio, das nicht, ne?
Man kauft dort also so ihre eigenen Linien, die sie halt haben, so Juventa und Franconia und wie die halt so heißen, ja. Also es gibt dort schon noch die typischen Frankenweine.
Ja. 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 Wie viele Winzer gibt es sonst hier, eigenständige Winzer in Northeim?
Ja, das ist natürlich eine ganz schöne Ballung. Also es sind hier 50 Betriebe, die hier also selbst vermarkten sind und Wein verkaufen. Eine enorme Konkurrenz hier im Ort auf 1000 Einwohner und 420 Hektar Rebfläche. Ja, und dann eben die Vino noch dazu, also das ist dann hier schon enorm. Also das findet man in ganz Franken in keiner anderen Ortschaft mehr. Diese
Ballung.
Diese Vielfalt, diese Ballung von Winzerbetrieben, also das macht es auf jeden Fall nicht so einfach. Ja.
Für die Direktvermarktung?
Für die Direktvermarktung ist es also wirklich schwer, ja. Hier richtig sich zu etablieren Wir tun uns die letzten Jahre also damit auch ein bisschen schwerer, ja, mit der ganzen Vielfalt hier, wo es gibt. Und dann eben die Preisgestaltung spielt alles eine Rolle. Ja.
Wie liegt die so? Also ist das einfach zu schwierig geworden? Macht man sich da Konkurrenz?
Ja, also Verdrängungswettbewerb sozusagen findet hier statt. Ja. Und ja, es ist einfach ein bisschen, oder das Konkurrenzdenken hat also schon ganz schön zugenommen die letzten Jahre. Also das war früher nicht so, da hat man alles wegen lockerer genommen aber jetzt seit vier, fünf Jahren ist das Ganze hat sich da ein bisschen verdreht. Ja. Und auch die Vino Northeim hier, die haben eben früher auch den Markt beliefert, also was ja eigentlich für Genossenschaften üblich war, LEH und so weiter und das alles gemacht. Und die sind aber jetzt ganz stark durch ihre Philosophie mit dieser Vinothek, wo sie da gemacht haben, in das Endverbrauchersegment gegangen und ist natürlich jetzt eine große Verdrängung da. Und da sind also einige Winzerbetriebe hier auch, die also schon ganz schön zu kämpfen haben, ja, dadurch eben. Weil da also viele Verbraucher, diese schöne Vinothek, die kann man ja betreten, da ist ja Kaufhausatmosphäre sozusagen. Man geht hin und die Tür geht alleine auf, man geht rein, geht an die Theke, ist ja anonym, bleibt ja anonym, dann kann man sagen, ja, man möchte gern das und das probieren, dann hat man ja viel Raum, viel Platz, um sich mit seinem Glas Wein umzuschauen und da kann man halt wieder hingehen, kann sich noch ein paar Proben holen und dann kann man sagen, ja, auf Wiedersehen, das war's. Ja. Und man geht wieder raus, wie man halt so in einem normalen Kaufhaus reingeht, wie zum Beispiel da Galeria Kaufhof oder irgendwas, ja, geht man rein, schaut sich die Ware an und wenn es einem nicht gefällt, geht man wieder raus. Und es ist natürlich bei einem kleinen Betrieb, so wie uns, schon die Leute, schon eine Hemmschwelle da, überhaupt hier im Hof reinzugehen und zu klingeln und zu fragen, dürfen wir was probieren? Und dann ist natürlich auch klar, wenn man was probiert, dann muss man irgendwie schon ein bisschen so, dass man auch was kauft.
Ja, das stimmt schon. Wie viele Neukunden sozusagen oder Erstkunden kommen hier noch rein?
Die letzte Zeit wenig, ja. In letzter Zeit wenig. Wir haben da, also muss ich selber sagen, ein bisschen zu wenig getan vielleicht auch dafür, ja, dass man uns besser sieht. Wir haben uns da zu sehr auf unsere Weinberge konzentriert, haben gedacht, wir machen draußen unser ordentliches Handwerk und der Inhalt der Flasche ist auf jeden Fall wichtiger als das Design und als alles andere drumherum. Aber wir haben gemerkt, ja, wir müssen mehr tun, damit wir wieder besser wahrgenommen werden hier im Ort überhaupt, wenn Leute hier durchlaufen, Touristen hier durchgehen. Mhm. Und ja, wir haben da drüben da diese, wenn Sie schräg drüben da diese Halle.
Ja.
Das ist also unsere Maschinen- und Gerätehalle, die haben wir vor 10 Jahren gebaut. Ja. Mhm. Und da haben wir jetzt gemerkt, also wir müssen da unbedingt auf die Halle drauf unser Firmenlogo noch machen, mhm. damit man erkennt, jawohl, da ist der Betrieb Rainer Zahn. Und da noch ein Schild im Garten hinmachen, damit man uns wieder besser wahrnimmt. Ja, weil mhm. wir doch in der Seidenstraße sind. Und da draußen da, die Raiffeisenstraße, ist so die Durchgangsstraße sozusagen. Oder drinnen im Ort wieder die Langgasse, wo da diese Durchgangsstraße sind. Und da liegen wir ein bisschen abseits. Ja, und da müssen wir also ein bisschen mehr Geld ausgeben dafür, damit man wieder besser wahrgenommen wird. Mhm. Was sonst eigentlich kein Problem. Jeder, der uns zu uns wollte, hat uns gleich gefunden, kam auch her. Aber wie gesagt, es ist eine Umschichtung da oder ein Umbruch da im Markt. Das merkt man einfach deutlich, spürt man einfach, ja, dass da also sich einiges verändert, ja, im Endverbrauchersegment. Ja. Und es werden wahrscheinlich auch, nehmen wir an, klar, viele Weine anonym aus dem Regal mitgenommen, ob das jetzt bei Aldi oder Edeka oder sonst wo ist. Auch dort hat sich vieles verändert. Sonst waren im Regal, waren kleine Regale, ein paar Weine dort. Und mittlerweile sind das richtige Weinbordale, die da stehen bei Edeka und Rewe und wie sie alle heißen. Und das ist natürlich, das macht es für uns immer schwerer. Ja? Immer schwieriger. Und dann auch die Konkurrenz im Biobereich aus dem Ausland, aus Italien oder aus Spanien und so. Das sind halt einfach Weine im Regal, die eigentlich auch noch billiger sind als bei uns.
Ja, die sind
bei den extrem günstig. Für diese Preise können wir einfach, können wir nicht mithalten. So, solche Weine können wir zu dem Preis, also wie wir es jetzt machen, einfach nicht erzeugen. Ja. Das, das wäre völlig unrentabel für uns.
Ja, ja, also man bekommt locker einen Bio-Wein aus der La Manca oder Süditalien für 2,60 Euro, 60, 80, 90, so die Ecke. Ne?
Ja, das ist schon... Ja. Aber das ist natürlich nicht das Bio, wie wir das machen, sondern industrielles Bio. Ja. Und dann wahrscheinlich auch mit Billigarbeitskräften.
Die haben dann natürlich Flächen, die eigentlich komplett mechanisch bearbeitet werden können.
Also maschinell.
Mit Vollentern geerntet werden können. Da ist gar nicht mehr viel Manpower vonnöten. Ne?
Ja.
Nicht mehr so viel zumindest. Ja. Und es ist dann normalerweise Wein nach der EU-Bio-Verordnung.
Genau,
die eben deutlich geringere Schwelle hat als bei Ihnen. Sie sind Naturlandwinzer.
Ja. Und bei dem normalen EU-Bio ist halt klar, alles, was vorher schon war, mit die ganzen Schönungen und so weiter, da ist ja so viel mittlerweile, was da also auch zulässig ist und was im konventionellen Bereich auch gemacht wird. Und das weicht halt natürlich das alles auf. Ja. Das macht's für uns nicht leichter. Ja. Wird einfach... Es wird immer schwerer, das zu erklären, ja, es ist viel Aufklärungsarbeit notwendig. Man muss viel kommunizieren mit den Leuten, um denen das verständlich zu machen, was unsere Weine anders macht, ja, was unsere Weine, was das bedeutet, was wir da machen und was vom Inhalt her an den Weinen da eben anders ist und warum das so ist. Ja.
Aber ist es nicht, also... Ich finde, wenn man den Wein probiert, jetzt haben wir beispielsweise den Silvan Pur probiert, der liegt natürlich preislich irgendwo doppelt also bei einem doppelten Preis von jetzt diesen einfachsten LEH-Weinen oder Discount-Weinen. Aber man hat ja auch wirklich einen komplett anderen Wein im Glas.
Ja, das ist das. Wenn man sich damit beschäftigt und sich darauf einlässt, dann merkt man das ganz klar, dass also die Weine einfach mehr deutlicher sind im Duft und da schon ganz anders sind und auch auf der Zunge, auf der Zungenspitze und dann im Mund sich fülliger präsentieren, ist ganz klar. Also, dass man da einfach mehr Wein hat fürs Geld, das ist ganz deutlich erkennbar und überhaupt, wenn man es im direkten Vergleich nebeneinander stehen hat, ist logisch, aber man muss die Leute erst langsam, behutsam dorthin führen. Also, wenn so jetzt einfache so Gewohnheitstrinker, die einfach dieses 0815 Schema F so kennen, eben aus Regal raus, solche Weine, und für die ist das ganz im ersten Moment erstmal was völlig anderes. Ja. Mhm. Und die muss man eben behutsam dorthin führen und eben das erklären, was eben da anders gemacht wird. Mhm. Und das ist manchmal gar nicht so einfach.
Ja, das glaube ich. Wie groß ist denn der Anteil der Stammkundschaft?
Also wir haben Stammkundschaft, würde ich sagen, also wir, was heißt würde ich sagen, also ich sage einfach mal, wir haben sonst 90% Direktverkauf hier ab Hof immer gehabt und ein bisschen Gastronomie und ein bisschen kleine Händler. Und das lief also, kann man sagen, von den ganzen Jahren, auch wo mein Vater den Betrieb noch hatte, ganz gut. Und dann ab, ja, würde ich sage ich jetzt mal, seit 2011, 2012 kam dann so dieser Einbruch, ja, wo man gemerkt hat, ja, hoppla, was ist los? Auch Stammkunden, wo früher regelmäßig da waren, nicht mehr so oft kamen. Oder manche auch gar nicht mehr kommen und sich da eben aus dem Regal raus wahrscheinlich bedienen. Weil es einfach, ja, wenn man einkauft, einfach ist.
Einfacher.
Steht was im Regal, vom Preis her auch sehr lukrativ und man greift mal hin und nimmt es mit. Ja. Und das ist eben da, wo wir momentan dagegen ankämpfen, ja, dagegen ankämpfen müssen. Was jetzt in letzter Zeit gemerkt haben, dass jetzt im Sommer, ja, und jetzt im Herbst, dass also viele, die schon 2 Jahre, 3 Jahre nicht mehr da waren, plötzlich wieder da sind, ja, wieder kommen und sich plötzlich wieder besinnen, ja, auf die Qualität, die sie hier schon immer bekommen haben. Und das gibt natürlich jetzt ein bisschen, ja, wieder ein bisschen Selbstbewusstsein, ja.
Also das kommunizieren die auch klar, ja, also dass sie irgendwann diese Einheitspampe sozusagen so ein bisschen leid waren und, ja, dann doch mal wieder.
Ja. Und das ist natürlich klar, es hat sich also dahingehend auch verändert, dass also die Leute mal da probieren, dort probieren, also nicht mehr diese Kundentreue, das verändert.
Das hat sich, glaube ich, grundsätzlich verändert.
Ich habe die letzten Jahre schon gemerkt, dass man oft, wenn Kunden da waren, dann haben die schon ein paar Karton vom Kollegen im Kofferraum drin und dann hat man auch schon mitbekommen, wenn sie dann wieder gegangen sind, ja, jetzt fahren wir nochmal zu dem. Und nehmen da auch nochmal was mit. Das hat sich da alles ein bisschen, die Kundentreue eben, das hat sich da ein bisschen verändert.
Ja. Ist ja auf der anderen Seite auch schön, wenn die Leute ein breiteres Spektrum an Weinen kennenlernen. Ne? Also ich meine, für den einzelnen Winzer ist es schwieriger, aber für die Kompetenz sozusagen, das Erweiterung sozusagen, macht es natürlich Sinn. Wir haben vorhin schon beim Gang durch den Keller darüber gesprochen, auch für den Winzer macht es ja Sinn, nicht nur seine eigenen Weine zu probieren, sondern eben auch nicht nur die der Kollegen, sondern wirklich auch über den Tellerrand hinauszuschauen.
Ja, das ist schon enorm wichtig, ja. Und das wird wahrscheinlich also auch noch in Zukunft noch wichtiger werden, ja, dass man einfach mal die eigene Region über die eigene Region hinausgeht und mal schaut, was in anderen Weinbaugebieten oder im Ausland eben auch in Österreich, Italien und so weiter, was sich da tut. Ja. Auch Ungarn ist interessant, ja, was dort an Wein mittlerweile gemacht wird. Ja. Und es wird also wirklich auch für die Jugend jetzt, die Jungwinzer, die nachkommen, also das ist natürlich klar, dass die jetzt auch die Möglichkeit haben, Gott sei Dank, in ihrer Ausbildung mal rauszuschnuppern, rauszugehen und mal im Ausland zu schauen, was da gemacht wird, was da anders gemacht wird. Ja. Das ist schon gut, ja. Das stimmt. Für die Kompetenz auf jeden Fall.
Ja, ja, und im Zweifelsfall ist es einfach tatsächlich, also wenn sich der Markt so verändert, dass die Menschen eben, also die einen eher zum Billigsegment tendieren, die anderen sowieso mehr rundschauen und sich diversifizieren sozusagen, dann wird es immer wichtiger, eine klare Kante zu haben, ne? Und ein klares Erkennungsmerkmal in den Weinen zu haben und eben auch mal Sachen zu haben, die andere eben wirklich gar nicht im Programm haben.
Ne? Gar nicht im Programm haben, ja. So, das ist richtig. Also da haben wir da mal und auch den Mut dazu hat.
Das ist auch entscheidend.
Viele Winzer merken wir auch, die haben einfach, die hätten vielleicht das Potenzial, aber haben den Mut nicht dazu, ja, da mal irgendwie neue Wege zu gehen, ja, mal was zu probieren und das ist also auch, ja, das ist auch wichtig, dass man da mal so richtig konsequent mal, ja, den eigenen Weg anschlägt und den auch konsequent weitergeht. Ja. Es ist zwar immer schwer, eigene Wege zu beschreiten,
Ja.
Und dann dabei zu bleiben. Aber wenn man dann einmal merkt, ja, so wie wir bei uns, wir waren uns also auch nicht mehr ganz sicher, vor 2 Jahren noch. Und, aber jetzt dieses Jahr, im Frühjahr, ja, da waren wir auf Messe in Hamburg, in den Börsensälen.
Ach so, ja, das war das erste Mal dieser...
Savoir Vivre, ja. die erste Messe von Savoir Vivre. Mhm. Und da haben wir mal richtig gemerkt jetzt, dass wir mit unseren Qualitäten also gar nicht so falsch liegen, sondern dass wir vorne mitspielen können. Mhm. Und die Bestätigung haben wir auch bekommen dann von Winzern aus anderen Regionen, also nicht aus Franken. Mhm. Fränkische Winzer waren auch dort, aber es ist ja meistens ist ja so, dass einer in seinem Land, der Prophet im eigenen Land, nichts bedeutet, nichts gilt, ja. Aber da waren wirklich Winzer da, von der Mosel und von Rheinhessen und so, wo dann unsere Weine probieren wollten und dann uns Komplimente ausgesprochen haben. Mhm. Und das hat uns dann wieder eben Selbstvertrauen gegeben, ja, und Selbstbewusstsein, also dass wir doch auf dem richtigen Weg sind, ja, und so weitermachen müssen. Ja.
Ja. Wie sieht dieser Weg aus? Also was hat sich so im Laufe der Zeit geändert? Sie sagten, Sie haben den Betrieb 1990.
Ja.
Also federführend übernommen. Sie haben vorher schon mit Ihrem Vater zusammengearbeitet, haben auch direkt den Umschwung sozusagen Richtung Naturland, also Öko-Anbau gemacht. Was hat sich so verändert in der Zeit?
Ja, also gut, draußen im Weinberg, im Weinbau, hat sich da schon von den Böden her einiges verändert. Und auch vom Wein, von der Stilistik her, hat man sich dann einfach wieder mehr getraut, ja, ohne jegliche Zusätze. Im Kelterhaus oder so auch im Keller dann, also ohne Schönungsmittel und so weiter, dann den Wein auszubauen und zu arbeiten. Also da hat sich einiges verändert, aber das hat man dann eben gemerkt, das kann man eben nur machen, wenn draußen das natürliche Bodengefüge oder die natürliche Bodenfruchtbarkeit wieder ins Gleichgewicht kommt. Also das Nährstoff. Der Nährstoffhaushalt im Boden im Gleichgewicht ist, und das ist enorm wichtig, um da diesen Weg, den wir jetzt da also beschritten haben, das ging ja los vor über 10 Jahren, dass man da also so weitermachen kann. Ja. Und das ist natürlich auch schwer, wenn man mit Kollegen darüber diskutiert, dass das Ausgangsmaterial einfach die Bodengesundheit ist, also der gesunde Boden und der Nährstoffhaushalt im Boden, und das ist, wollen viele einfach gar nicht verstehen. Ja. Die glauben es einfach noch nicht, ja, dass man auf dem Weg weitermachen muss und dass das also für die Nachhaltigkeit einfach so sein muss, ja, dass es einfach so ist.
Ich frage mich immer, wie man das eigentlich nicht verstehen kann. Es ist ein Beruf, der zum großen Teil wirklich mit der Natur zu tun hat. Wir bewegen uns in der Natur, und wir bewegen uns ja sonst auch in einem komplexen System, in einem Miteinander sozusagen verschiedener Komponenten und mit diesem Einsatz von Chemikalien sondern wir sehr viel davon aus. Und das Ganze bleibt nicht so wirklich in Balance. Also damit es überhaupt funktioniert, muss man immer wieder andere Sachen einsetzen und spritzen. Ja. Und
dieser Teufelskreis, ja, der wird wahrscheinlich auch nie enden, und das ist einfach, das hat man einfach, oder viele haben das einfach verlernt, auch die Generation vor uns, mal unsere Väter und Großväter, die haben damals, also nach dem Krieg da, wenn das dann richtig losging, wo es mit Weinbau wieder nach vorne ging, und da haben die das einfach verlernt, ja, dass man mit der Natur arbeitet. Die haben dann also, klar, die ganzen Vorgaben der Chemie bekommen, ihr müsst den Kunstdünger streuen, ihr müsst das und das machen für euren Boden, ihr müsst spritzen mit Fungiziden und Pestiziden und auch Insektiziden, das und jenes. Und da hat man dann, klar, Spitzpläne und so weiter von der Agrochemie da vorgegaukelt bekommen, und dann hat man sich daran gehalten, und es hat auch, kann man sagen, einige Jahrzehnte gut funktioniert. Ging ganz gut. Nur jetzt seit 20 Jahren hat sich da was getan, und zwar der Klimawandel, der deutlich spürbar ist, seit den 90er Jahren schon, und der also auch nicht mehr aufzuhalten ist. Und da merkt man also, dass das Ganze mit der ganzen Chemie nicht mehr so richtig ins Reine geht, ja, so richtig ins Lot geht, wie man das eigentlich so gewohnt war. dass da auch immer wieder neue Wirkstoffe kommen und aber diese Wirkstoffe nimmer lang diese Wirkung zeigen, die sie eigentlich sollten und dass man da immer wieder auf der Suche ist, was Neues, jedes Jahr ein neues Mittel, ein neuer Name und es wird also immer schwieriger und immer schneller und man kann sich gar nicht mehr so richtig an irgendwas gewöhnen, sondern weil es einfach immer durch die Natur eben, die Natur gibt es ja vor, und das Klima und da kommt also auch selbst jetzt, wird es, denke ich mal, für die chemische Industrie immer schwieriger werden, sich der Natur da anzupassen, weil das einfach, merkt man ja, seit 2010, 2011 und dann 2013 war ja auch schon ein Extremjahr mit viel Niederschlägen, also erst die Kälte, lange Kälte und dann plötzlich warm und dann viel Wasser, viel Niederschlag, dann die Überschwemmungen, wo man überall hatte und dann ja teilweise sogar eine kürzere Vegetationsperiode als die Jahre vorher und da müssen wir uns also wirklich drauf einstellen. Und wir müssen da flexibel sein. Ja. Wir müssen mit der Natur arbeiten, auf jeden Fall, anders geht es nicht. Es geht gegen die Natur, geht gar nichts. Also die, wo da glauben, mit Chemie noch viel dagegen zu steuern, also die werden wahrscheinlich irgendwann auf der Strecke bleiben.
Wie viele ökologisch arbeitende Betriebe gibt es hier im Ort?
Vier. Ja, was sind... Eigentlich auch zu wenig für die Anzahl der
Rinder. Von 50 sind es dann nicht viele.
Ja. Ist nicht viel, ja. Ja klar, wenn man in die Ortschaften schaut, in Nachbarortschaften, in Sommerach war jahrelang auch wenig. Mittlerweile sind da auch ein paar Betriebe, die also umdenken und umgestellt haben. Das sind, glaube ich, auch in Sommerach jetzt 3 oder 4 Betriebe schon, die also biologisch arbeiten und dann in Volkach. Ist ja das Weinstädtchen hier an der Mainschleife, die Touristenmetropole sozusagen, aber da ist noch kein einziger Winzer dabei, mal in die Richtung zu gehen. Also die sind immer noch beharrlich bei ihrer Chemie, ja. Bleiben da immer noch auf dem Weg. Wie lange noch, weiß man nicht, aber es ist eigentlich schade, ja, weil ich finde immer, dass das hier eigentlich das Zentrum vom fränkischen Weinbau ist, hier an der Mainschleife. Wenn man das sieht, hier auf der Weininsel Nordheim, Sommerach, Hallburg, da sind also gut und gerne um die 700 Hektar, wo da Weinbau gemacht wird. Und dann, wenn man ja rausgeht über Main rüber, Eschendorf und so weiter und die ganzen Ortschaften, das zusammen, das sind also leicht über 1000 Hektar, wo hier Weinbau gemacht wird. Und dass da also so wenige Betriebe da sind, wo biologisch arbeiten, das ist schon ein bisschen bedauerlich. Ja. Und das macht natürlich für uns also auch nicht, ja, in dem Sinn leichter. Ja. Das ist immer noch ein harter Kampf, immer noch schwer, sich da zu erklären und das zu kommunizieren. Ja.
Auch das ist erstaunlich. Ne? Es ist ja schon, also Sie haben ja letztlich mit zu den Vorreitern gehört,
ja.
Ende der 80er Jahre, von den 90er, das sind ja jetzt auch schon 25 Jahre.
Ja.
In denen sich ja eigentlich insgesamt auch im Bioanbau, also wenn wir jetzt mal in Landwirtschaft gehen und so weiter, eigentlich doch viel getan hat auch. Ne?
Ja.
So aus dieser dieser belächelten Ecke heraus eigentlich schon so ein bisschen in die Mitte der Gesellschaft. Ne?
Ja, ja. Ja, aber das ist halt einfach, ja, wenn man immer wieder so das mitbekommt, der Lobbyismus, ja, wo da immer noch schwer dagegen steuert, ja, gegen das ganze Bio, ob das jetzt Landwirtschaft oder Weinbau oder Obstbau ist. Es ist einfach ein harter Kampf. Ja, und wir sind überzeugt, Gott sei Dank, und wir möchten es auch nicht mehr anders machen, aber junge oder neue Betriebe dazu zu gewinnen, das ist einfach gar nicht einfach. Und es ist einfach die ganze Politik, die da immer noch da das immer wieder kaputt macht. Ja. Also erst wird den Leuten was versprochen, vor ein paar Jahren ging es ja los, bei uns in Bayern auch, vom Ministerium aus, dass man also das Landwirt, das, die Landwirtschaft, den ökologischen Landbau fördern möchte und dann hat man das alles wieder zurückgenommen. Ja. Die ganzen, hat dann die Fördergelder wieder gestrichen für die Umstellung und das macht natürlich für die Leute auch nicht einfach. Ja.
Gerade in der Landwirtschaft, wo mittlerweile ja auch die Pacht so teuer geworden ist, weil die
ja, das ist natürlich
konventionellen Landwirte teilweise mit Rapsöl für die Spritindustrie für die Tankstellen sozusagen so viel Geld machen können, dass, ja, dass sich Bioanbau teilweise gar nicht mehr lohnt. Ne?
Und dann die ganzen Biogasanlagen, ja, oder also noch mit eine Rolle spielen, wo dann ja, Lebensmittel, eigentlich Getreide und so weiter, da kaputt gemacht wird für Strom. Ja. Mhm. Und das hat die Pachtpreise natürlich schwer in die Höhe getrieben, wo natürlich viele Ökobauern ja einfach sagen können, sie können sich die Pacht nicht mehr, diese hohen, ja, Pachtpreise, die können sie nicht mehr mithalten können, ja, und verlieren dadurch auch Fläche. Ja.
Ja.
Das ist schon, ja, mhm, da muss einfach politisch gesehen auch, müsste da was passieren. Jetzt wird er, glaube ich, in Bayern ist ja auch dieses, ja, ist das wieder, dieses Bio-Regio ins Leben gerufen worden vor ein paar Jahren. Und der Landwirtschaftsminister Brunner will jetzt also auch, dass bis 2020 sich die Biobetriebe ja verdoppeln. Ja. Dass also das Doppelte, ob jetzt Weinbau oder Landwirtschaft oder Obstbau, dass also da die doppelte Fläche dann bis 2020 biologisch bewirtschaftet wird. Ja. Da steht der Minister jetzt dahinter. Und auch, haben wir jetzt mitbekommen, ob es ganz durch ist, weiß ich noch nicht, aber der Entwurf ist da, dass also auch der ökologische Landbau wieder höher subventioniert wird, also dass die Subvention etwas erhöht wird, dass man also statt 34%, ja, hab ich gelesen neulich, ja, 34% sind es, wo also jetzt mehr Subvention, mhm, für den Ökolandbau also da ausgezahlt wird. Und das ist natürlich klar ein bisschen wieder ein Anreiz für viele.
Erstens mal Anreiz, aber ist das
vielleicht auch für neue, junge Betriebe, die kriegen, glaube ich, sogar noch ein bisschen mehr in der Umstellung, gibt es sogar noch ein bisschen mehr dafür, dass das ein Anreiz ist, ja, dass da was geschaffen wird, dass man da also ein bisschen wieder was nach vorne kommt. Ja.
Aber ist es nachhaltig? Gibt einen Anreiz, ja, politisch gewollt, dann gibt's irgendwie, wird vielleicht tatsächlich die Zahl verdoppelt. Und wenn es aber wieder so läuft wie beim letzten Mal, dann
ist es natürlich, ja,
dann macht es irgendwie auf Dauer auch nicht viel Sinn. Ne?
Macht auf Dauer auch nicht viel Sinn, ja. Also das ist immer so, ich weiß nicht, wie man sagen soll, diese Subventionsgelder, die da, ja, ausgezahlt werden, das ist also auch immer diese Verhandlungen, die da immer in Brüssel geführt werden, das ist also, das macht auch nicht leichter. Ja. Und wie gesagt, wenn die Leute dann wieder dastehen und das alles wieder dann gekippt wird und dann sind viele wieder nicht mehr bereit, auf dem Weg weiterzumachen.
Mhm. Ja, und das macht man zwei, dreimal mit oder schaut sich, mhm, das zwei, dreimal an, ja, und dann glaubt man eigentlich keinem mehr. Ne?
Ja.
Und vieles gehört natürlich auch, jetzt mal abgesehen von den Subventionen, ja auch aus einem, also reift ja auch einem eigenen Verständnis für das, was man da draußen tut. Ne? Also nochmal zurück zum Wein. Wir haben hier in Nordheim zumindest zwei sehr bekannte Lagen.
Ja. Ja klar, Nordheimer Vögelein ist die bekanntere Lage, ja, das ist auch die mittlerweile größte Einzellage in Franken, ja, überhaupt. Und dann haben wir noch Nordheimer Kreuzberg, ja, das sind die beiden Lagen, die wir haben.
Das sind sie eigentlich, ne? Die beiden wichtigen.
Ja, ja, ja. Aber ja, früher gab es ja in der Schlagkartei noch Nordheimer Altenberg, gab es auch nochmal, aber da, mhm, ist ja dann durch diese Weinbergsrolle, die man da gemacht hat früher, da ist ja dann also andere Ortschaften, die da dazugekommen sind, im Steigerwald und so weiter, gibt es ja auch Zwind mittlerweile auf den Altenberg. Und da hat man sich dann also, ja, dass man da also das weggenommen hat, die Namen, die da in den Schlägen da teilweise noch draußen dabei waren. Und in Eschendorf drüben war es ja auch ähnlich, da hat man ja also auch früher mehr Lagen gehabt. Da, mhm, gab es ja auch nicht nur Lump und Fürstenberg, sondern, mhm, da gab es noch Eulengrube und Hengstberg und so weiter. Also das, ja, ist, ja,
ist das alles in den 80ern dann geändert worden?
Das wurde schon in den 70ern.
Anfang 70er, diese 70er, große, ja, Flurbereinigung, die so deutschlandweit, ja, stattgefunden hat.
Ja, 60er, 70er Jahre. Mhm. Flurbereinigung ging ja 60er Jahre schon los. Ja,
ja. Ja.
Und dann eben 70er Jahre, da hat sich das dann alles ein bisschen da verändert. Ja. Und der Weinbau ist ja auch erweitert worden. Also wir hatten ja früher nicht einmal ganz in den 60er Jahren knapp 4.000 Hektar in Franken und mittlerweile sind es ja über 6.000.
Mhm.
Durch Flurbereinigung, durch Neugenehmigungen und, mhm, so weiter da in den Gebieten wie Steigerwald, Frankenberg und so weiter, Mittelfranken darüber, da war ja früher eigentlich, also ich kann mich da noch erinnern, dass da früher überhaupt keine Rebstöcke gestanden waren.
Mhm. Wodurch zeichnen sich die Lagen aus? Was ist da an Bodenstruktur vorhanden? Vögelein?
Im Vögelein ist also, ja, Muschelkalk. Also überwiegend reiner Muschelkalk und so mittelschwer bis manchmal Lehmanteil ein bisschen höher. Und im Kreuzberg haben wir also von der Bodenstruktur her Weinberge dabei, wo Sandauflage, Flugsandauflage ist. Also das heißt so 40, 50 Zentimeter ist da also vom Main unten hoch durch Winderosion, also sind da Flugsandauflagen. Und unten drunter sind aber dann auch Muschelkalk und sogar Lettenkäuber. Mhm. Wo die Reben also dann, wenn sie tief gewurzelt sind, in trockenen Jahren sogar also wirklich das sehr gut überstehen, weil man manchmal meint, oh, so leichte Sandböden und da ist also durchlässig und so weiter, aber da sind unten drunter wirklich, also in tieferen Schichten dann Lettenkäuber und so weiter und schwere Muschelkalk dabei und dadurch sind die Reben in der Lage, Trockenphasen.
Also eine gewisse Schrammfunktion, diese Böden. Ja. Was steht da bei Ihnen im Kreuzberg? Also was passt da zu dieser Mischung aus Kolber?
Ja, da haben wir stehen Bacchus zum Beispiel. Bacchus ist ja auch eine Sorte, die ein bisschen mehr Wasser verbraucht als zum Beispiel Silvaner oder wie auch Müller-Thurgau. Und da haben wir also einen Bacchus oben stehen und dann eben auch Müller-Thurgau und einen Spätburgunder haben wir dort, aber den haben wir selber nicht gepflanzt. Das habe ich damals die Fläche von meinem Cousin, der damals seinen Betrieb aufgab, übernommen. Und also die Sorten, die da oben am besten passen, sind Bacchus, Müller-Thurgau, ja, im Kreuzberg. Mhm. Wo hingegen jetzt in der Lage Vögelein dann also auch von der Sonneneinstrahlung her so Richtung Südwest es dann geht. Und da also Silvaner und Riesling, Weißburgunder dort natürlich vorherrschen, ja, und besser sind als wie in Kreuzberg. Mhm. Also in Kreuzberg Silvaner anzubauen ist manchmal gar nicht so einfach. Ja.
Muss man dann ja auch nicht unbedingt tun, dafür ist ja die Rebsortenbandbreite schon vorhanden. Ne? Ja. Sie machen Spätburgunder und Regent, sind ja keine so typischen Sorten mehr für Franken, die sich ja vor allen Dingen durch Weißwein, also eine ganze Bandbreite an Weißweinen oder weißen Rebsorten auszeichnen, ne? Oder das Selbstverständnis ist eigentlich, sind eigentlich die weißen Sorten. Ne?
Ja, also wir sind klar einfach in Franken Weißweingebiet und das mit dem Rotwein, das war damals ganz, ganz wenig. Mhm. Wenn ich damals Weinbau gelernt habe und war eigentlich unbedeutend, die Ecke mit Rotwein, das war also am Untermain, ein bisschen da bei Klingenberg. Mhm. Und dann noch Bürgstadt so in der Ecke. Und im Steigerwald drüben war noch ein bisschen mit Portugieser da bei Wiesenbronn. Mhm. Und das war es aber dann. Und dann irgendwann kam dieser Boom. Warum auch immer, dass es plötzlich in war, Rotwein zu trinken. Mhm. Und da ist man dann halt, hat man sich halt dann drauf gestürzt und hat dann oft den Fehler gemacht, ja, Rotweine dorthin zu pflanzen, wo sie eigentlich gar nicht hingehören. Aber Hauptsache es war rot. Und hat sich dann gut verkaufen lassen. Also es war sehr lukrativ für viele Winzer. Also wir haben damals den Trend oder das überhaupt gar nicht mitgemacht, weil wir einfach gesagt haben, wenn wir was machen mit Rotwein, dann muss es also auf jeden Fall vom Boden her und von der Lage her passen. Und da war es bei uns also das erste Mal 1995 möglich, den ersten Rotwein zu pflanzen. Da war für viele schon der Reibach gemacht. Also die haben da in den 80er Jahren losgelegt und haben dann da also wirklich mit Domina und was halt so in Franken üblich war, die Flächen bestockt und haben halt dann einfach Rotwein erzeugt. Manchmal waren es halt einfach nur rote Weine, aber
kein Rotwein. Extrem ertragsstarke.
Ja. Und das war also oft der Fehler, den man da gemacht hat. Ja, und es wäre halt schon einige Male besser gewesen. Ja, man hätte sich mehr um den Inhalt der Flaschen gekümmert als um das, was auf dem Markt momentan so gefragt ist, weil das unterliegt immer einem gewissen Trend und das verändert sich schnell. Ja.
Und dann reißt man es wieder raus und pflanzt den nächsten.
Also das ist das gute Beispiel ist hier, war 2000, das sind jetzt also über 10 Jahre her, ja, 14 Jahre, wo da also gepflanzt wurde, das letzte Flurbereinigungsprojekt, wo wir da hatten und da ist Rotwein gepflanzt worden, wahnsinnig viel und ich würde sagen, dass jetzt mittlerweile schon wieder 30% von den Rotweinen, die da gepflanzt wurden, schon wieder weg sind, schon wieder rausgerissen wurden. Weil jetzt einfach wieder der Trend wegging vom Rotwein und es geht hin zu Weißwein und jetzt wird halt natürlich da auch, werden auch schon wieder Fehler begangen, dass man also manchmal Weißburgunder und so Sachen pflanzt, wo sie eigentlich gar nicht so richtig hinpacken. Ja. Mhm. Das ist, sind halt einfach immer diese Sachen, wo dann immer da Fehler begangen werden, ja, wo, da, wo man sich einfach immer zu sehr nach, nach dem Markt richtet. Ja. Aber das, wie habe ich ja schon gesagt, das unterliegt immer wieder starken Schwankungen, starken Veränderungen und im Weinbau ist es einfach nicht möglich, immer so schnell zu reagieren, ja, was, was der Markt jetzt will. Das ist einfach, man muss da einfach beständig bleiben und jeder, der eigentlich sich mit der Natur befasst, weiß, was seine Böden, was, wie die sind, wie die beschaffen sind und von der Lage her, was geht und was nicht geht. Und eigentlich müsste man so vernünftig sein und sagen, ja, wir machen das, was früher unsere Väter schon gewusst haben, wo man welche Rebe hinzupflanzen hat, ja, und dass man einfach das, dass man da beharrlich bleibt. Ja. Hm. Und sich nicht immer da von irgendwas, von irgendwelchen Trends beeinflussen lässt. Ja. Hm. Weil einfach so eine Rebe kostet ja Geld. So, so ein Weinberg neu anzulegen, das, das
was kostet eine
Menge Geld, also eine Menge Geld, was man ja da also in die Hand nehmen muss. Und zudem ist es ja eine Dauerkultur, also das heißt, 20 Jahre sind da gar nichts. Also in, ja, wenn man heute eine Rebe ordentlich mit der Rebe umgeht, mit dem Rebstock und den nicht zu sehr beansprucht, dann, dann hat man also 40, 50 Jahre ohne weiteres, dass man den also stehen lassen kann. Ja? Ja. Und dann auch vernünftige Weine ernten kann. Ja? Mhm. Und nicht nach 15 Jahren schon wieder umstrukturiert, ja? Weil, ja, weil jetzt plötzlich die Sorte nicht mehr so gefragt ist oder wie auch immer und dann das wieder wegmacht. Ja? Mhm. Das kostet ja alles eben Geld. Ja?
Was kostet so grob gesagt ein Rebstock? Also es ist ja mit Sicherheit sortenabhängig.
Das ist nicht gerade sortenabhängig, aber so eine Tropfrebe, die ja, also da gibt ja da bei uns diese Rebveredelungsbetriebe, die mhm, also die Lizenz haben, das zu machen. Und, ja, und es ist ja auch Pflicht, diese Reben so zu pflanzen. Also das heißt amerikanische
genau, Unterlagsrebe
wegen der Reblaus, ja, der Reblausresistenz und dann die Europäerrebe obendrauf. Und das sind also 2,70 Euro, ja, wo man da ausgeben muss für eine Rebe. Ja. Mhm. Und dann kommt ja noch eben mit Metallpflanzzeichen dazu, mhm, und dann eben die ganze Arbeit und dann eben Stickel, die Unterstützungsvorrichtung, die Stickel, die Träte, die Draht, das Spalier, also wo man da eben, und das ist eine Menge Geld, ja, ja, was man da investieren muss.
Man hat so eine Hektar Pflanzdichte von, ich weiß nicht, wie es bei Ihnen ist, man macht gerne wieder, ja, auch gerne schon mal 10.000 Stöcke.
Hm? Ja, das macht man schon gern, aber ja, da muss man natürlich, ja, wenn man teilweise, so wie bei uns jetzt auch, die Möglichkeit hat, das mit Traktoren oder mit Schlepper zu befahren. Also da macht man dann schon von der Zahlenbreite her, dass man da also ordentlich arbeiten kann, bodenschonend arbeiten kann, mhm, und da kann man nicht zu eng gehen. Und auch im Stockabstand, wenn man irgendwann mal zu eng geht, kommt ja dann auch die Konkurrenz von Stock zu Stock und ja, deswegen also irgendwo sind da die Grenzen. Aber ich würde mal sagen, ja, so 6.000 bis 8.000 Stöcke pro Hektar, ja, mhm, das kann man schon machen. Mhm.
Ja, insofern ist das durchaus ein Investment, so einen ja, Hektar neu anzulegen. Ja. Ja. Und Sie haben dann, als Sie mit dem Spätburgunder angefangen hatten, dann ein Stück dazu bekommen, das sich geeignet hat für den Spätburgunder, oder ist da einfach damals was, weil Sie sagten, Sie sind nicht auf dem Zug aufgesprungen, sondern hatten eigentlich mhm, erst die Chance, ja, oder waren da einfach dann bestimmte Parzellen dann zu alt?
Und also das war dann bei der Flurbereinigung, das war 1994, war da die Rodung bei dem Projekt im Vögelein und da war Kerner gestanden, da war noch die Rebsorte Kerner stehen, die aber auch im Abwärtstrend war mhm, damals, also schwerer Abwärtstrend und da waren 2 Kernanlagen dabei und dann hat sich da eben durch die Flurbereinigung hat man dann also auch die Verschiebung der Parzellen. Also man hat ja, man bekommt ja nie mehr genau die Parzelle, wo man da jetzt hatte, weil ja auch Wasserführung, Wegebau und so weiter gemacht mhm, wird und dann sich da alles ein bisschen verändert und da hat sich das dann so ergeben. Ich habe dann damals auch einen Antrag gestellt bei der Flurbereinigung in Würzburg. Und bei der örtlichen Vorstandschaft, weil ich damals der Vorsitzende war von der Fränkischen Oberwinzer, von dieser kleinen Vereinigung, wo mittlerweile mhm, so 30 Winzer dabei mhm, sind. Mhm. Und dass man da also die Öko-Winzer, weil ja hier vier Betriebe waren mit Öko-Weinbau, dass man da also die Flächen arrondiert, dass ja, also die Öko-Winzer an eine Fläche hinkommen. Und da war natürlich zuerst auch Widerstand da. Mhm. Aber dann habe ich dann also Rückenwind bekommen von der Regierung. Regierung von Unterfranken, die also auch eine Abteilung haben für Ökoweinbau und für Ökolandbau. Und dann ging das dann plötzlich durch, ja. Und dann haben wir wirklich, die Ökowinzer, die Möglichkeit, in einem Zug unsere ganzen Flächen dorthin zu legen.
Ja.
Und da hat sich das einfach so ergeben, da vom Boden her, weil dort also auch eben leichterer Muschelkalkboden war und eben auch so eine Kiesschicht drin dabei. Weil ich habe damals auch gefragt, ob der Bagger, mit dem Baggern, die da draußen waren und da die Wasserführung gemacht haben, und da haben die teilweise ziemlich, ziemlich tief da weggegraben, auch für den Wegebau. Und da hat man das gesehen, dass da also so schöne, leichte Bodenschichten und Kiesschichten dabei sind. Und da habe ich gesagt, also da wird, wenn die Ökowinzer hierher kommen, dann ist das für mich ganz klar, da kann man einen Spätburg unterpflanzen. Mhm. Und das war dann ausschlaggebend. Und das war dann da die Möglichkeit, statt Kerner da einen Spätburg unterhin zu machen.
Mhm.
Weil der Kerner war ja dann sowieso die Nachfrage auf dem Markt einfach immer schwächer geworden. Ja. Und dann haben wir uns da entschieden, dass wir in dem Projekt dadurch eben gar keinen Kerner mehr hinpflanzt, sondern dass wir da also mit Spätburgunder und dann Silvaner haben wir dann weitergemacht. Ja.
Mhm. Die Weine gehen praktisch alle ins Holzfass. Die Roten in Barrix.
Die Roten ins Barrix, ja. Und die Silvaner, Riesling, Weißburgunder, was wir so haben, Chardonnay, mhm, wenn wir die Möglichkeit haben, ja, läuft das alles übers Holz. Also das heißt, die Weine oder beziehungsweise die Trauben kommen ins Kelterhaus, werden also gekeltert, schonend gekeltert, dann vorgeklärt und dann gleich ins Holzfass und im Holzfass vergären lassen und bleiben dann im Holzfass bis zum Füllen. Ja.
Ja. Holzfass für die Weißweine halt in dem Fall große, große alte Fässer. Ne? Es geht um die,
ja,
Beziehung, um die Mikrooxidation, um, ja, die Cremigkeit, die Weine im Mund bekommen, ne? Ja, das, ja, Mundgefühl.
Ja, also das sind diese Holzfässer, die wir ja schon immer hier in Franken früher schon unsere Fäder, Großfäder und so weiter schon hatten. Also es waren ja nicht nur Halbstückfässer oder so, sondern es waren auch Doppelstück, mhm, also Stückfässer, Doppelstückfässer, ja. Damit haben wir früher schon gearbeitet und es ist ja einfach so bei uns die Tradition, und da, die sich da jetzt also einfach wieder fortsetzt. Ja.
Ja. Stückfässer haben welchen Inhalt? Welche
Menge? Das sind dann 1200 Liter. Mhm. Ja. Also Halbstück 600 Liter,
ja,
dann 1200 Liter und Doppelstück 2400 Liter. Mhm.
Die Rotweine bleiben ungewöhnlich lange im Fass, ne? bevor sie auf den
bleiben,
Markt
bleiben manchmal also, ja, 24 Monate und länger,
ja,
im Barrik, ja, bevor sie dann, ja, auf die Flasche kommen.
Das heißt, wir waren unten, da liegen im Moment 2009er,
ja,
die dann im Frühjahr abgefüllt werden. Ja. Das ist ja dann schon, dann ist der Wein schon,
also der war
jetzt nicht, schon 5 Jahre alt.
Der war jetzt nicht direkt jetzt die ganze Zeit, der war vorher im Edelstahl,
mhm,
nach der Maischegärung, also erstmal Maischegärung, dann hat man ja abgepresst und hat es dann ins Edelstahl gelegt und hat dann erstmal einen Säureabbau gemacht.
Mhm.
Und dann hat man manchmal auch den Rotwein noch ein bisschen, lässt man manchmal noch ein bisschen auf der Hefe liegen,
mhm,
bevor man ihn dann von der Hefe wegnimmt und ins Barrik legt. Ja. Aber auch nicht mit Filtration, sondern einfach nur mit der Feinhefe ab ins Barrik. Ja.
Mhm.
Und dann zwei Jahre, also 24 Monate, manchmal auch sogar noch länger, im Barrik lässt und dann vom Barrik raus schwebelstabil macht und dann auf die Flasche gibt.
Ja. Mhm. Ist aber ja auch totes Kapital erstmal, ne? Also viele,
ist,
ja,
ist,
viele ist, füllen ist, deutlich früher ab. Ne?
Ja, viele, ja, viele füllen also jetzt schon, ja, 2012er,
mhm,
sind im größten Teil schon alle abgefüllt. 2013 wird abgefüllt jetzt Rotwein und manche füllen ja auch schon, ja, am liebsten schon in 2014er, ja.
Mhm.
Damit man da schnell verkaufen kann. Ja.
Mhm.
Aber für uns ist schon immer. Die Qualität ist unsere Philosophie, also Qualität zu halten, Qualität zu machen und Qualität zu pflegen. Und da muss man halt manchmal auch etwas andere Wege gehen. Ja. Und das sieht man ja auch, wenn man jetzt in Frankreich oder so schon war und in Burgund und in Bordeaux, dass dort also auch Weine ohne weiteres mal längere Zeit im Holzfass liegen, also im Barrique liegen und dann also auch nochmal 2 Jahre auf der Flasche, bevor sie überhaupt verkauft werden.
Ja.
Und das ist einfach Kultur, ja, und das, dahin müssen wir einfach wieder kommen oder dahin muss der Weg auf jeden Fall wieder gehen, weil das alles andere in den anderen Weinen, die da so schnell in die Flasche gegeben werden, da ist einfach kein Leben drin. Die Weine haben in sich keine Struktur, wenig Struktur und wenig, die geben einem wenig, ja, da spürt man wenig im Mund. Ja. Ja. Das ist einfach, und solche Weine, die also da wirklich lange, denen man lange Zeit lässt, die haben dann also auch so richtig das Produkt, merkt man auch, das spürt man auch, das lebt. Ja. Hm. Das verändert sich ja auch dann langsam, sehr langsam, immer wieder weiter im Fass und dann in der Flasche auch, aber man merkt, es geht immer noch nach oben, also nicht nach unten, sondern es entwickelt sich immer noch weiter und wird immer noch besser und bis es endlich mal einen Höhepunkt erreicht hat, vergehen ja manchmal bei einem guten Rotwein, dauert es ja manchmal 15 Jahre, 20 Jahre. Ja. Und das ist halt so die Philosophie, ja, wo uns also auch so vorschwebt und wo wir also den Weg gerne gehen, ja, also wo wir gerne machen möchten. Mhm. Bloß ist es immer.
Es ist sagen, ein Risiko.
Erstmal das Risiko und todes Kapital im Betrieb, ja, weil es erstmal jahrelang einfach da ist und dann ist natürlich auch wieder schwer, zu einem dementsprechenden Preis die Weine auf den Markt zu bringen.
Ja. Was kostet so ein Wein dann bei Ihnen?
Ja, sind eigentlich preisgünstig von 12 Euro, 12 Euro die bis 18 Euro. Ja.
So. Speziell für Spätburgunder, also reifen, gelagerten Spätburgunder, eigentlich ein Schnäppchen.
Ja.
Neben den klassischen Sorten, die sozusagen die Palette an fränkischen, typisch fränkischen Weinen widerspiegeln, haben Sie noch zwei Piwis im Programm.
Ja.
Habe ich jetzt den ersten habe ich schon mit Stefan Krämer drüber gesprochen, der den auch im Programm hat, den Johanniter, wovon ich noch nie gehört hatte, ist der Bronner. Was ist das für eine Rebsorte?
Ja, der Bronner ist eine Rebsorte von zwei, die schon mal pilzfest gekreuzt wurden. Also einmal der Märzling und das andere dann der Rondo. Und dadurch hat man wahrscheinlich das erreicht, noch einmal die Pilzfestigkeit zu erhöhen. Und das merkt man also bei uns, der steht im Betrieb jetzt seit 2000. Mhm. Und da hat sich also noch nie irgendwas getan, dass da... auch in Extremjahren war da noch kein bisschen Mehltaubefall an irgendeinem Blatt. Also, und auch die Rebsorte wurde auch noch nie mit irgendwas behandelt. Also weder mit diesen natürlichen Mitteln, also mit Netzschwefel oder sonst was, haben wir bis jetzt noch nie gebraucht. Oder eben Meeralgenextrakt oder was man halt so einsetzt. Oder Backpulver, ja, gegen Mehltau. Mhm. Haben wir noch nie was machen müssen, ja, bei der Rebsorte Bronner speziell. Wohingegen der Johanniter also schon Blattbefälle hatte. Also da haben wir schon einmal fast eine Urfeige bekommen, also da waren die Blätter ziemlich, ziemlich kaputt. Die Trauben sind Gott sei Dank dann noch gesund geblieben, weil das Wetter auch noch gepasst hat, aber es war halt einfach die Assimilationsfläche nicht mehr so da und da haben wir halt dann also von der Qualität her dann ein bisschen Abstriche machen müssen. Mhm. Aber wir haben Gott sei Dank noch gesunde Trauben nach Hause gebracht, aber das ist also, das müssen wir halt ein bisschen besser aufpassen, in der Natur beobachten und wenn natürlich so Extremjahre sind wie 2013, dass man da halt einfach einmal ein, zwei Behandlungen vorsichtshalber mitmacht. Mhm. Ja.
Wie oft müssen die Stöcke sonst behandelt werden? Also bei den anderen Rebsorten in solchen Extremjahren?
Ja, also in so Extremjahren wie 2013, da waren für uns also auch neun Spritzdurchgänge waren auf jeden Fall nötig, ja.
Da sind Sie eigentlich die ganze Zeit unterwegs. Ne?
Also, da war ich also in einer Woche zweimal draußen. Ja. Mhm. Da habe ich also Anfang der Woche eine Behandlung gemacht und dann am Freitag, Samstag, am Wochenende nochmal, ja, um da noch zu retten, weil Befälle da waren. Zum Beispiel in Müller-Thurgau war das damals auch, im Vögelein draußen. Ja, da waren also ganz schön Mehltaubefälle, also sprich Peronospora, da. Und da geht einem schon manchmal... Also,
der Arsch auf Grundeis.
Also, sozusagen, ja. Geht schon manchmal ganz schön die Post ab. Also da werden die Nerven schon manchmal ganz schön strapaziert. Ja.
Die fränkischen Winzer sind in den letzten Jahren nicht unbedingt gesegnet gewesen. Ne? Es gab schon Spätfröste.
Ja, es gab
Hagel.
Hagel auch. Also Gott sei Dank bei uns in der Ecke nicht so schlimm wie woanders. Im Taubertal, glaube ich, da war der Hagel damals auch noch. Erst der Frost, dann der Hagel. Also bei uns hat der Frost schon gereicht, was da war. Also es war wohl auch einiges, wo da Abstriche machen mussten. Also das war schon 2011, das war schon ein hartes Jahr. Mhm. Also diese Art von Spätfrost war ja vielleicht, kann mich noch erinnern, als Kind, dass wir da mal so einen Spätfrost hatten, wo da Schäden waren, aber dann war es eigentlich immer die ganzen Jahre durch ziemlich gut. Und bei uns war ja auch früher die Möglichkeit der Geländebeheizung, wo wir da also mit Frostkiller und mit teilweise auch mit Briketts und was da alles möglich war, oder mit Heizöl, mit so spezielle Öfen, wo da waren, wo man Heizöl reingegeben hat und das dann also entzündet hat. Mhm. Und damit also viel Rauch und Qualm und so weiter gemacht hat. Ja. Und dann, wenn die Sonne früh aufgegangen ist, war ja alles, das ganze Tal vernebelt. Mhm. Und da hat man da also das geredet, wenn da 2-3 Grad minus waren und war manchmal auch die kleinen Triebe schon Eis dran gehangen war, aber das hat ja dann die Sonne mit kaputt machen können, weil ja also es hat sich dann ganz langsam wieder erwärmt und dadurch sind die Zellen also halten geblieben, die Blattzellen, also nicht zerplatzt, weil wenn da auf dieses Eis die Sonne scheint, dann ist das automatisch dann kaputt. Mhm. Und das hat man 2011, haben wir das ganz deutlich gesehen, ja, da war dann früh, hat man den Frost, die Thermometer abgelesen und dann kam die Sonne und dann war Mittag, hat man dann schon gesehen, was los ist. Ja. War dann die Triebe, die Triebspitzen und alles dann schon welk geworden, braun geworden, ja, und am nächsten Tag war alles schwarz. Ja. Das sind schon bittere Erfahrungen, die man da machen muss. Ja. Also die man da auch die Schläge, ja, die einem da die Natur versetzt, ja, das ist halt einfach, aber damit müssen wir leben. Ja, das ist halt, Natur gibt uns vor und danach müssen wir uns richten. Ja. Und eben wie diese Geländebeheizung und das weiter, und so weiter, was da bei uns war, das wurde ja dann eben eingestellt. Das war dann so ja, Ende der 70er, 80er Jahre, ja, aus Umweltgründen, ja, hat man das dann irgendwann gesagt, das könnt ihr nicht mehr machen, das geht nichts mehr und dann war es vorbei. Ja.
Wenn Sie mit dem Wissen von heute die Entscheidung nochmal treffen müssten, Winzer zu werden oder nicht, oder irgendwann wird Ihr Sohn auch die Entscheidung fällen, ob er Winzer wird oder nicht, was raten Sie ihm?
Ist natürlich jetzt eine Frage, wo ich nicht darauf vorbereitet war, ja. Aber ja, ich würde es also so, wie es jetzt ist und so wie die ganze Zeit das eigentlich war, ich würde es nochmal machen. Ja, weil es einfach ein schöner Beruf ist. Ja. Und wenn man einigermaßen, also man muss nicht voll im Erfolg und voll in der Karriere stehen, aber es macht einfach Spaß. Und wenn man dann die Bestätigung hat von den Kunden, dass man also auf dem richtigen Weg ist und dass die Kunden also froh sind, solche Weine zu bekommen, und das gibt dann wieder Auftrieb. Ja. Mhm. Manchmal hat man auch, klar, denkt man darüber nach, Mensch, was ist los? Macht man denn alles richtig oder ist man auf dem Verkehrten, dass man in die verkehrte Richtung geht? Aber das ist einfach so, das Auf und Ab, das hat man immer wieder und damit muss man einfach leben. Ja. Mhm. Aber so gesehen, insgesamt gesehen, würde ich sagen, ja, es ist ein schöner Beruf. Momentan ist natürlich die Vermarktung das Problem, wo man also das so in der Phase sind, das richtig zu kommunizieren, damit der Verbraucher das auch gut versteht, die Philosophie, was wir in unserem Betrieb, was wir so machen. Aber so gesehen ist es einfach schön. Mhm.
Rainer Zang, vielen Dank fürs Gespräch.
Bitteschön.
Der Originalverkorkt-Podcast entsteht aus der Begeisterung für den Wein und die Menschen, die sich intensiv mit ihm beschäftigen. Doch diese Reihe entwickelt sich natürlich nicht von selbst. Die Entstehung erfordert Zeit und Geld. Und weil das so ist, freue ich mich über einmalige oder regelmäßige Spenden. Dafür gibt es im Blogmenü eine eigene Seite unter originalverkorkt.de/spende.